Jetzt deswegen zweiter Punkt. Wie verhält sich's denn mit Krieg und Frieden? Im Verkehr der Nationen. Da ist der erste, das erste Auffällige, wenn Bürger von ihren Politikern fordern, Friedenspolitik, macht Frieden, dann werden sie nicht gleich als Staatsfeinde zurückgewiesen, verachtet, sondern dann kriegen sie erstmal Recht von oben. Der Ruf nach Frieden ist nicht unpopulär. Eben, auch der Obama, der gerade ein paar Kriege führt, auch die Frau Merkel, die Soldaten in Afghanistan stehen hat, dass Frieden ihnen wichtig ist, wollen sie sich keineswegs absprechen lassen, und das muss man ihnen auch glauben. Auch Politiker wollen Frieden. Allerdings, das sagen sie meistens auch gleich dazu, nicht um jeden Preis. Zum Beispiel nicht um den Preis, dass die Taliban wieder die Macht in Kabul haben. Zum Beispiel nicht um den Preis, dass Saddam Hussein, also wenn wir die Amerikaner nehmen, dass Saddam Hussein weiter in Bagdad regiert. Geht ja jetzt nicht mehr her. Politiker, auch Politiker wollen Frieden. Warum? Frieden ist der Zustand, in dem moderne kapitalistische Gemeinwesen miteinander in der Weise verkehren, wie sie sich das voneinander versprechen. Da ist schon, das Erste ist da schon wichtig. Kapitalistische Gemeinwesen lassen einander nicht in Ruhe. Das sind nicht Monaden, wo die eine hier sitzt und die andere dort und im Grund haben sie nichts miteinander zu tun. Sondern da findet ein dauernder Verkehr statt. Und dieser Verkehr ist gewollt. Dieser Verkehr ist ja der Alltag der Benutzung des Auslands. Und wofür? Für genau dasselbe, worum es im Inland auch geht. Für nichts anderes. Für kapitalistisches Wachstum. Für Geschäfte, in denen Gewinne gemacht werden, die dann wieder investiert werden und die auf die Weise das Wachstum der Nation, die Wirtschaftsmacht, die nationalen ökonomischen Potenzen mehren. Den privaten Reichtum und den Reichtum, auf den der Staat per Steuern oder per Kreditaufnahme immerzu zugreifen kann, wenn er Bedürfnisse hat. Diesen Verkehr wollen die Staaten. Deswegen ist Frieden durchaus der Normalzustand, auf den sie scharf sind. Es ist ein Punkt, den muss man in Erinnerung behalten. Es ist nicht mehr wie bei den Römern, dass die ökonomische Benutzung anderer Länder der Raub ist, dass man denen die Ernte wegnimmt. Wo war es bei den Römern? Da musste man erst alle überfallen, dann musste man sie unterjochen und dann hat man sie tributpflichtig gemacht. Dann mussten sie Teile ihrer Ernte oder was sie sonst gehabt haben in Rom abliefern. In dem Sinn ist, also bei denen war insofern Krieg wirklich Ökonomie. Erobern ist die Quelle dessen, was man abholt, in den Griff kriegen. Aber das moderne Geschäft ist Tausch, nicht Raub. Und bei Tausch muss man auch sagen, wichtig, Tausch, nicht unfairer Tausch. Nicht ungleicher Tausch, Tausch. Und da ist im Ausland genauso wie im Inland. Tausch hat nichts zu tun mit Gerechtigkeit, mit jeder kriegt seins. Tausch ist ein Geben und Nehmen, das stimmt. Aber das Geben und Nehmen im Tausch ist das Ausnutzen von Stärke und Schwächen der beiden Seiten. Das ist eine Konkurrenz zwischen Käufer und Verkäufer. Da wird ein Gegensatz abgewickelt zwischen dem, der was loswerden will und dem, der was kriegen will. Jede Seite kauft so billig, wie sie kann und jede Seite verkauft so teuer, wie sie kann. Und natürlich macht sich darin dann geltend, dass der eine beim Kaufen zwischen 100 Anbietern auswählen kann und die gegeneinander ausspielt. Und der andere auf Gedeih und Verderb verkaufen muss, weil er nur diesen einen Rohstoff besitzt. Natürlich macht sich das geltend. Natürlich kommt darüber arme und reiche Länder zustande, wenn man es mal ganz verkürzt sagt und das ganze Kapital rauslässt, Kapitalinvestitionen hier und da. Dennoch, das ist nicht ungerechter Tausch, sondern das ist die Gerechtigkeit des Tausches, dass sich die Gewichte von Anbieter und Nachfrager, die Verwiesenheit des Verkäufers auf den Käufer und des Käufers auf den Verkäufer, dass sich die ungleiche Verwiesenheit in dem Preis, der dann erzielt wird und erzielt werden kann, geltend machen. Und das ist im Inland nicht anders als im Ausland. Insofern ist das ganze kapitalistische Weltgeschäft wirklich nur Kapitalismus, Geschäfte, die in Gewinnen resultieren, auf einem grenzüberschreitenden Niveau, im globalen Maßstab und nicht bloß im lokalen. Ansonsten kommt in der Hinsicht nichts anderes hinzu. Und diese Geschäfte sind gewollt. Daran sieht die Welt so wenig Schlechtes, dass jeder sich fragt, was soll denn daran kriegsträchtig sein? Nachdem muss der im Inland dieses Jahr nicht kriegsträchtig. Ja, der Immanuel Kant hat in seinem immerhin jetzt mehr als 200 Jahre alten Artikel vom ewigen Frieden davon geredet, dass der Handelsgeist den Völkern den Krieg schon austreiben wird, weil wenn erstmal der Handelsgeist sich allgemein durchgesetzt hat, dann merken alle, wie schädlich Krieg ist und wie nützlich der Frieden ist. Und es stimmt ja auch, vom Standpunkt des Geschäfts aus ist der Krieg schädlich. Also auch das muss man wirklich erstmal ernst nehmen. Krieg unterbricht die Geschäfte. Wenn man den Irak überfällt und dort Krieg macht, dann kann man kein Öl dort kaufen. Und wenn man die Infrastruktur dort zusammenbombt, dann kann man auch kein Öl kaufen, wenn man dort gewonnen hat. Erstmal eine Weile. Und nicht erst der Krieg, schon die Kriegsvorbereitung behindert Geschäfte. Man verkauft an einen möglichen Feind nicht mehr. Man macht Embargos und Sanktionen. Man behindert das Geschäft, weil der andere Staat daran Ressourcen haben könnte. Insofern vom Standpunkt des Geschäfts wirklich ist Krieg schädlich. Und darauf haben viele gemeint, daran hätte die Welt sozusagen eine Garantie des ewigen Friedens, wenn nicht gleich heute, so doch tendenziell, also wenn nicht gleich heute 1789, so doch tendenziell in nächster Zukunft. Das ist irgendwie nicht ganz eingetreten. Das hat folgenden Grund. Diese gegensätzliche Kooperation des Tausches, das wechselseitige sich Ausnutzen von Käufer und Verkäufer. Und wie gesagt, sind wir ja bloß bei Käufer und Verkäufer. Es gibt ja noch die ganze Welt des Kapitals, wo das Eigentum auf die Arbeit zugreift und die Arbeit in Dienst fürs Eigentum und seine Vermehrung nimmt. Und wo eine Nation dann reich wird, weil sie viel lohnende Arbeit anwendet bei sich und eine andere Nation nichts rausbringt, weil ihr das Kapital fehlt, um die armen Schlucker, die sie daheim in jedem Land der Welt reichlich haben, um die armen Schlucker produktiv zu machen und lohnend auszunutzen. Da kommen noch ganz andere Unterschiede zustande. Aber wichtig ist an der Stelle erstmal bloß, diese gegensätzliche Kooperation von Handeltreibenden, die kommt überhaupt nur zustande, und hat nur Bestand unter der Regie einer obersten Gewalt. Das gilt fürs Inland sowieso. Gerade wo im Inland jeder sagt, was soll denn da kriegsträchtig sein? Da geht jeder davon aus, ja, der Staat passt schon auf, dass die Handeltreibenden ihre Pflichten gegeneinander auch erfüllen. Denn in der gegensätzlichen Kooperation, die zum Handel gehört, gehört eben auch stets der Versuch, den Handelspartner zu benutzen, ohne sich zum eigenen Schaden vom Handelspartner benutzen zu lassen. Es gehört stets dazu der Versuch, den Preis zu kassieren und die Leistung vorzuenthalten. Oder noch feiner ziseliert, den Preis zu kassieren und sich selber vorzubehalten, worin genau die zu definieren, worin genau die Leistung besteht, die man mit dem anderen vereinbart hat. Im Inland sorgt für all dies die öffentliche Gewalt. Sie macht sich zum Wächter der Verträge. Sie macht sich zum Garanten des verpflichtenden Charakters der Vereinbarungen zwischen zwei Handelspartnern. Jeder will den anderen ausnutzen. Jeder verspricht eine Leistung, nicht weil er die bringen will, sondern weil er die Gegenleistung kaufen will. Und jeder bleibt gern die eigene Leistung schuldig, wenn er die Gegenleistung eingesackt hat. Deswegen sind alle Geschäfte in unserer Welt unter der Ägide der obersten politischen Gewalt geregelt. Alles hat Vertragscharakter, so sehr, dass man übrigens, du gehst über die Straße oder du schmeißt da Zigaretten in den Straßengraben und der Jurist kann dir sagen, welchen Vertrag du damit eingegangen bist oder verletzt hast. Du weißt es gar nicht, du kümmerst dich gar nicht drum, du meinst gar nicht, dass da ein Vertrag im Spiel war. Alles ist ein Vertrag. Alles ist ein Geben und Nehmen, das dich verpflichtet und das dir Rechte einräumt und die Staatsmacht wacht darüber, dass die Verträge auch eingehalten werden. Und diese gegensätzliche Kooperation privater Eigentümer könnte es unmöglich geben. Die hätte keine Sekunde Bestand, wenn nicht eine Staatsmacht die Verträge, die Einhaltung der Verträge und die Interpretation der Verträge sich selbst vorbehalten würde und die Einhaltung der Verträge überwachen würde. Im zwischenstaatlichen Handel kommt eine Besonderheit ins Spiel. Das sind nämlich zwei oberste Gewalten im Spiel, die die Verträge überwachen. Im Inland ist es ein klarer Fall. Da gibt's den Staat, der Staat passt darauf auf, dass die Verträge eingehalten werden. Im zwischenstaatlichen Verkehr sind zwei Obrigkeiten im Spiel, die beide Handel und Wandel genehmigen. Ja, da habe ich vielleicht einen Punkt noch vergessen. Wenn der Staat Verträge im Inland, wenn der Staat im Inland Verträge überwacht, dann ist es in einer Hinsicht nicht ganz passiv. In weitem Umfang überlässt das den Handelspartnern zu vereinbaren, wozu sie sich wechselseitig verpflichten wollen. Aber der Staat kennt auch sittenwidrige Verträge. Der Staat kennt auch Verträge, die er nicht zulässt. Zum Beispiel verbietet es der Staat einem Arbeitnehmer, sich mit Haut und Haaren an den Unternehmer zu verkaufen. Das darf er gar nicht. Er verbietet es auch dem Unternehmer, mit dem Arbeiter einen Vertrag auszumachen, der ihm 100 Wochenstunden Arbeit abverlangt. Der Staat passt also nicht nur auf die Einhaltung der Verträge auf, sondern er passt auch auf den Inhalt der Verträge auf. In einer Hinsicht, was die Handelspartner untereinander ausmachen, soll dem Gemeinwesen als Ganzen, und das heißt natürlich dem Kapitalismus des Gemeinwesens, dem nationalen Kapitalismus als Ganzen nützen. Und wenn Handelspartner sich ruinieren, dann sollen sie sich bloß in der Weise ruinieren, dass das große Ganze einen Vorteil davon hat. Aber nicht sich ruinieren und am Schluss regiert der Staat ein ökonomisches Trümmerfeld. Bis dahin, dass der Staat jetzt die Banken besser überwachen soll und also auch da gewisse Geschäfte verbieten soll, und es hat ja den Charakter, gewisse Sorten Verträge nicht erlauben, sind alles Rücksichten, die der Staat dem Privategoismus der Handeltreibenden auferlegt, im Interesse des Erfolgs des Kapitalismus als Ganzen. So, und wenn jetzt im internationalen Geschäftsverkehr zwei Obrigkeiten im Spiel sind, dann will jede der beiden Obrigkeiten der Garant, der Beurteiler, der Gewährer der Verträge sein, aber auch das Subjekt, das beurteilt, ob die Verträge im Sinne des Gemeinwesens sind. Einerseits. Andererseits sind die beiden Obrigkeiten ja jetzt selber, weil es zwei höchste Gewalten sind, untereinander in einem Verhältnis eigentlich wie zwei private Handelspartner. Keiner steht über dem anderen. Keiner steht über dem anderen und jeder will der Garant und der Beurteiler der Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit der Verträge sein. Dass dieses garantieren können, dass das Geschäfts, dass das grenzüberschreitende Geschäft, genau wie das erlaubte inländische Geschäft, nur zum Nutz und Frommen des gesamten Kapitalismus dieser Nation stattfindet. Dieses gewährleisten können, ist im vollen Widerspruch dazu, dass das beide gewährleisten wollen. Und aus dem heraus nur Geschäfte genehmigen, die der Nation auch nützen, aber sicherstellen, dass die Geschäfte dann auch eingehalten werden. Aus dem heraus ergibt sich aus dem Interesse, das die Staaten aneinander haben, ein Beherrschungswille, den sie übereinander haben. Jeder Staat möchte im zwischenstaatlichen Verkehr im Verhältnis zum anderen Staat so stehen, wie der Staat im Inland zu den Handeltreibenden. Nämlich die obere Obrigkeit sein. Selber die Garantie des nützlichen Verkehrs in der Hand haben. Und man kann auch eins sagen. Und nur Staaten, die dazu in der Lage sind, das heißt, die sich die Kooperationsbereitschaft ihrer Handelspartner sichern können, auch jenseits der Vorteilsrechnungen und Kalkulationen der Handelspartner. Also nur Staaten, die ihre Handelspartner zum Kooperieren zwingen können, auch wenn die Handelspartner meinen, das schädigt sie. Nur die Staaten haben auf Dauer den garantierten Nutzen aus dem internationalen Verkehr. Nur die Beherrschung des Partners, staatlichen Partners, garantiert auf Dauer die Nützlichkeit des Austauschs mit ihm. So, dieser Standpunkt ist es, der einen Beherrschungswillen zwischen den Staaten direkt aus dem friedlichen Benutzungsverkehr heraus erzeugt. Ich erzähle das ja nicht zum ersten Mal. Wir hatten vor längerer Zeit eins über Weltmacht und Weltmarkt. Da war das Thema. Jetzt ist es halt zu dem Krieg-Friedens-Thema, wo ich später noch auf Friedensforderungen und so weiter zu sprechen komme. Aber das ist die Basis, das ist erstmal der ökonomische Kern des Grundes, warum es zwischen den politischen Gewalten, die ihr Inland beherrschen, nach außen ein Beherrschungsstreben gegeneinander gibt.